Die Predigt steht unter dem Motto, der Auferstandene verändert mich. Der Auferstandene verändert mich. Psalm 118, 14 bis 24. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg. In den Hütten der Gerechten, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehen und den Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhöht hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Bis hierher.
Wir hören auf Gottes Wort, Johannes 20, Vers 11 bis 18. Johannes Kapitel 20, Vers 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, wen suchst du? Entschuldigung. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und dass er dies zu ihr gesagt habe. Soweit Gottes Wort. Der Titel der Predigt wurde schon soeben angekündigt. Ich habe ihn im Laufe doch noch ein ganz klein wenig verändert. Und am Schluss ist geblieben, verändert durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Am Beispiel der Maria Magdalena. Verändert durch die Begegnung mit den Auferstandenen. Wir wollen es in drei Punkten anschauen. Zuerst die Verse 11 bis 13, wo Maria traurig ist, die Trauer. Dann in den Versen 14 bis 16, wo Freude überhand nimmt. Und die Verse 17 und 18, wo Maria diesen Auftrag erhält und ausführt, das, was sie erlebt hat, weiter zu sagen, zu verkündigen. Trauer, Freude, Verkündigung. Johannes hat im Kapitel 20 eine ganz bestimmte Person im Fokus, nämlich Maria Magdalena. Sie kam aus Magdala, das am Westufer vom See Genezareth liegt. Und zu seiner Wirkzeit hatte Jesus sie von starken Mächten, von dämonischen Mächten befreit. Das können wir nachlesen in Lukas 8, Vers 2 oder auch Markus 16, Vers 9. Und seit diesem Ereignis, seitdem Jesus sie von Dämonen befreit hatte, wird Maria immer wieder im Zusammenhang mit Jesus erwähnt. So ist sie zum Beispiel eine von den Jüngerinnen, die für Jesus und seine Jünger sorgen. Und sie ist eine von den wenigen Personen, die auch bei Jesu Kreuzigung dabei steht und weint über das, was geschieht. Sogar als Josef von Arimathäa mit Hilfe von Nikodemus Jesus ins Grab legt und den schweren Stein vor die Grabhöhle rollt, dann ist Maria Magdalena zugegen. Sie und die andere Maria saßen diesem Grab gegenüber und haben alles beobachtet. Als dann der Sabbat vorbei war, da setzt Johannes Kapitel 20 ein, da kommt Maria, als es noch dunkel ist, zum Grab und sieht, dass der Stein weggerollt ist, dass der Stein das Grab nicht mehr verschließt. Und auf der Stelle dreht sie um und läuft zu den Jüngern hin und sagt, sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Daraufhin laufen dann Petrus und Johannes zum Grab. Maria muss ihnen im gewissen Abstand gefolgt sein. Und möglicherweise ist sie wieder in einer gewissen Distanz stehen geblieben und hat beobachtet, was geschieht. So berichtet Johannes, dass die beiden Männer in das Grab hineingehen, dass sie dann wohl einige Augenblicke sich in dieser Höhle aufhalten, aber sie scheinen danach nicht mit Maria gesprochen zu haben. Ja, vielleicht haben sie auch mit Maria gesprochen, aber Maria war einfach so tief traurig, dass das alles sie nicht aufhorchen ließ. Auf jeden Fall lesen wir dann den Bericht weiter, dass die beiden Männer zurückgehen in die Stadt und Maria bleibt traurig beim Grab stehen. Und damit kommen wir zum ersten Punkt unserer Predigt. Wir lesen noch einmal die Verse 11 bis 13 über die Traurigkeit der Maria. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Diese Frau steht also alleine am Grab und weint. Während Petrus ohne Zögern in dieses Grab hineingegangen war, um sich umzusehen und danach auch Johannes ihm gefolgt war, steht Maria draußen und weint. Sie hat bisher noch keinen Blick in diese Höhle hineingeworfen. Vielleicht befürchtet sie einfach, dass dieser Anblick, diesen Ort zu sehen, dass sie das völlig zerstört, wenn sie den Ort sieht, wo ihr Herr eigentlich liegen sollte. Wo er vor wenigen Augenblicken noch lag und jetzt ist er einfach weg. Aber dann lesen wir, dass über dessen irgendwann sich auch Maria vornüber beugt und einen Blick in die Höhle wirft. Und sie sieht zwei Engel. Zwei Engel sitzen auf dieser Bank, auf der Jesus gelegen ist. Einer am Fußende und einer am Kopfende dieser Bank. Und das ist auffallend. Petrus und Johannes haben die Engel nicht gesehen. Es ist auf jeden Fall nicht berichtet. Was jene aber gesehen haben, waren zusammengefaltete Leinentücher. Die hatte Johannes übrigens schon gesehen, auch gerade als er sich ins Grab gebückt hat und hineingeschaut hat. Diese scheint Maria wiederum nicht zu sehen. Und es ist interessant, in der Bibel, wenn Menschen in der Bibel Engeln begegnen, wenn wir zum Beispiel an die Begegnung zwischen Zacharias und dem Engel denken oder an Maria, der Mutter Jesu, als diese Erscheinungen von Engeln hatten, dann war eines der ersten Dinge, die die Engel diesen Menschen sagten, fürchte dich nicht, denn die Menschen erschraken. Irgendwie es erfüllte sie mit Furcht, einen Engel zu sehen und ihm zu begegnen. Davon lesen wir jetzt bei Maria aber gar nicht. Ihr Herr ist weg und sie weiß nicht, wo er ist. Und dass Maria Jesus als ihren Herrn anspricht, das sagt auch etwas über ihr Verhältnis zu Jesus Christus aus. Ein Herr, der Kyrios, so heißt es im Griechischen, ist seines Untertan Besitzer und Gebieter. Wenn Jesus jetzt Marias Herr ist, dann gibt er ihr Anweisungen, was sie machen soll, wie sie ihr Leben gestalten soll, und sie verehrt ihn. Dann ist noch interessant, wenn wir in die Septuaginta, in die griechische Übersetzung vom hebräischen Alten Testament schauen, dass dort meistens der Gottesname Jahwe mit Kyrios, mit Herr, übersetzt wird. Da bleibt jetzt die Frage, wie bewusst Maria Jesus auch als ihren göttlichen Herrn angesprochen hat. Wenn wir auf ihre Vergangenheit schauen und das besondere Erlebnis der Dämonenaustreibung, das sie erlebt hat, können wir schon wohl auch davon ausgehen, dass sie Jesus als ihren Herrn, göttlichen Herrn angesehen hat. Es kann aber auch einfach einen sie ihr übergeordneten Herrn bezeichnen. Aber es ist klar, dass etwas später Maria auf jeden Fall Jesus auch als ihren göttlichen Herrn erkennt. Man kann heute überlegen, ja, hätte Maria diese Leinentücher im Grab gesehen, wie sie zusammengefaltet und säuberlich hingelegt worden waren, dann hätte sie vielleicht an Lazarus gedacht. Als Jesus ihn auferweckte, dann kam Lazarus noch in Grabtüchern gewickelt aus dem Grab. Und wie sie ja annimmt, wenn dann jetzt jemand den Herrn Jesus gestohlen hätte, diesen Leichnam gestohlen hätte, dann hätte sich diese Person sehr wahrscheinlich nicht die Zeit genommen, die Tücher abzuwickeln und ordentlich hinzulegen. Aber das sind Gedanken und Schlussfolgerungen, die wir uns im Nachhinein machen. Das sind aber Gedanken, die Maria nicht hatte. Sie ist tief traurig, weil dieser Herr, der in ihrem Leben diese große Veränderung, diese große Befreiung gebracht hatte, der diese Dämonen von ihr weggetrieben hatte und ihr ein Leben mit ihrem Herrn und Gott ermöglicht hatte, dass dieser Herr spurlos verschwunden ist. Marias Traurigkeit hatte ihren Grund darin, dass ihr Meister, dass ihr Herr und Gebieter, der, der ihrem Leben Sinn und Richtung gab, dass der einfach weg war und sie ihn nicht finden konnte. Das sollte für sie damals schon ganz bald anders werden. Und das darf auch unsere Lebenssituation verändern, wenn wir, wie es in Jeremia 29, Vers 13 bis 14 heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Der Herr Jesus, wir werden das gleich lesen, ließ sich finden, beziehungsweise zeigte sich der Maria, die ihn so sehnlichst suchte. Und so dürfen auch wir gewiss sein, wenn wir unseren Herrn suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zur Freude der Maria, die Verse 14 bis 16. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt mein Herr. Maria scheint die Antwort der Engel noch nicht abgewartet zu haben, und schon wendet sie sich um. Man kann spekulieren, weshalb sie sich so schnell von dem Grab abwendet und hinter sich sieht. Letztendlich wissen wir es einfach nicht, aber es steht ein Mann hinter ihr, beziehungsweise wenn sie sich umwendet, steht er vor ihr. Und auch dieser Mann fragt sie: Warum weinst du? Und er fragt auch: Wen suchst du? Und da sich das Grab Jesu in einem Garten befindet und es früh am Morgen des ersten Tages der Woche ist, so ist es naheliegend, dass dieser Mann wahrscheinlich hier im Garten arbeitet, dass es also der Gärtner ist. Und als solchen spricht ihn Maria auch an. Sie sagt: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn holen. Es fällt auf, dass Maria gar nicht die Frage des Mannes wirklich beantwortet. Sie sagt nicht, wen sie sucht. Maria geht einfach davon aus, dass alle Beteiligten doch wissen müssen, um wen es geht. Sie möchte ihren verstorbenen Herrn wiederhaben. Und vielleicht spielte auch dieser Gedanke mit, dass das Grab ja ursprünglich nicht für den Herrn Jesus gedacht war. Vielleicht hat Maria gedacht, dass jetzt der Gärtner, der ja für den Garten verantwortlich ist, den Leichnam umgebettet hat. Und möglicherweise hat sie sich dabei schon wieder dem Grab zugewendet. Denn es heißt, als Jesus ihren Namen ausspricht, Maria, dass sie sich daraufhin wieder umdreht zum Herrn und dass sie Jesus erkennt. Sie spricht ihn an als Rabuni. Rabuni ist die gesteigerte Anredeform von Rabbi und bedeutet mein Meister oder mein Herr, mein Gebieter. Und im Neuen Testament spricht nur noch der blinde Bartimäus vor Jericho in Markus 10, Vers 21 Jesus an. Und Jesus hat in Johannes 10, 27 gesagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das geschieht hier. Als sie ihren Herrn gesehen hat, da sah sie einen Mann. Sie hat ihn nicht als den Herrn Jesus erkannt. Selbst als der Herr Jesus mit Maria redete und sie nach dem Grund ihrer Traurigkeit fragte, erkannte sie ihn nicht. Aber als Jesus ihren Namen ausspricht, da erkennt sie ihn. Da erkennt sie ihren Herrn, Meister und Gebieter. Hören wir heute die Stimme unseres Herrn? Wo oder wie können wir unseren Herrn heute hören? Und wenn wir Jesu Stimme gehört haben, vernehmen wir auch den Auftrag, das weiterzusagen, was wir mit ihm erlebt haben, so wie es bei Maria der Fall war? Und so kommen wir von der Freude zur Verkündigung. Wir lesen nochmal Vers 17 und 18. Jesus Christus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Jesu Aussage, rühre mich nicht an, kann verwirren. Denn in anderen Evangelien, zum Beispiel Matthäus 28, da lesen wir, wie die Frauen aus Galiläa zu Jesu Füßen niederfallen, wie sie ihn betasten und wie sie Jesus anbeten. Und unter diesen Frauen wird ausdrücklich auch Maria Magdalena erwähnt. Es hat also nicht damit zu tun, dass Maria Magdalena Jesus nicht anfassen darf, weil sie dadurch Gottes Heilsplan irgendwie gefährdet. Es ist im griechischen Text eine ganz bestimmte Wortkonstruktion in Jesu Aussage, die eigentlich wörtlich wiederzugeben wäre mit rühre mich nicht länger an, beziehungsweise höre auf, mich anzurühren oder höre auf, mich festzuhalten. Und warum Maria ihren Herrn nicht länger festhalten soll, das führt Jesus in den nächsten Versen aus. Er sagt, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Was will er hier wohl damit sagen? In seiner gesamten Wirkzeit, wir haben es auch von Pia einleitend schon gehört, da hat Jesus seinen Jüngern gesagt, was mit ihm geschehen wird. Er hat ihnen angekündigt, dass er leiden muss. Er hat genau gesagt, wenn wir nach Jerusalem gehen, dann werde ich den Menschen überantwortet werden und so weiter und so fort. Er hat gesagt, dass er am dritten Tag auferweckt werden wird. Aber wir lesen auch in Markus 9, 32 zum Beispiel, dass die Jünger diese Worte damals zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Jesus hatte weiter auch gesagt, dass er von Gott, dem Vater, ausgegangen ist und dass er wieder zurück zu seinem Vater zurückkehren wird. Und dass er für diese Zeit seiner Abwesenheit, wie wir gehört haben, in der wir uns auch heute noch befinden, dass er in dieser Zeit den Tröster, den Heiligen Geist schicken wird. Und dass Jesus Christus eines Tages, wenn Gott der Vater es bestimmt, auf diese Erde zurückkommen wird, dass er wiederkommen wird und dass er dann wiederkommt zur bleibenden Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und wenn wir das uns vor Augen halten, das sind viele Ereignisse, die aufeinander folgen, viele Ankündigungen, die zeitlich mal enger und mal weiter voneinander entfernt sind. Und dieses Ganze ist heute für uns mit Hilfe der jeweiligen Bibelstellen relativ einfach im Zusammenhang zu bringen. Aber Maria und die Jünger damals haben wir gesehen, verstanden zu dem Zeitpunkt, als Jesus es ihnen sagte, noch nicht, was er damit meint. Und so können wir annehmen, dass sich Maria dort im Garten, wo Jesus ihr begegnet, einfach freut, ihren Herrn zu sehen und dass sie sich freut, jetzt weiterhin mit Jesus, so wie vor der Kreuzigung, auf der Erde umherzuwandern, ihm zu dienen und zuzuhören und zu sehen, wie er Kranke heilt und so weiter. Dass sie also der Meinung ist, jetzt ist mein Herr wieder da und wir bleiben in dieser Gemeinschaft, von der er damals gesprochen hat. Und da sagt ihr Jesus, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Ich bin noch nicht gekommen, um bleibend mit euch zusammen zu sein. Ich muss erst noch auffahren in den Himmel zum Vater. Und ich werde erst noch den Tröster, den Heiligen Geist senden. Und erst dann, wenn mich der Vater sendet, dann komme ich wieder zur bleibenden Gemeinschaft mit euch. Jesus erscheint der Maria hier also nicht in erster Linie um ihrer selbst willen. Er erscheint ihr auch nicht, um jetzt ab diesem Zeitpunkt wieder wie vor der Kreuzigung mit ihnen umherzuziehen, mit ihnen durchs Land zu ziehen. sondern er erscheint ihr auch mit einer ganz spezifischen Botschaft an seine Jünger. Er sagt zu Maria: Geh zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich, Jesus, fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist hier die erste Stelle, wo Jesus seine Jünger als seine Brüder anspricht. Hebräer 2, Vers 11 bis 18 führt treffend aus, warum Jesus seine Nachfolger ab diesem Zeitpunkt als Geschwister ansehen kann und sie auch als solche ansieht. Zum einen gehen beide, Jesus Christus und seine Nachfolger, von Gott aus. Dabei war aber Jesus schon immer bei Gott, nach Johannes 1, Vers 1 bis 5. Während Gott die Menschen erst durch Christus geschaffen hat. Das räumt den Herrn Jesus von Anfang an eine Vorrangstellung vor allen anderen Menschen ein. Dann aber ist Gott in Jesus Mensch geworden. Und Jesus als Mensch bleibt Gott und Gottes Sohn. Wir als Menschen werden erst durch die Gnade Gottes und durch Jesus Christus aus Gnade Kinder Gottes und so zu Jesu Geschwistern, zu seinen Brüdern und Schwestern. Als Jesus Mensch wurde, da wurde er den Menschen gleich. Und so hat er erlebt, was Menschen erleben, und er kann mitfühlen und verstehen, was wir erleben und durchmachen. Jesu Bruder und Schwester wird die Person, die durch Jesus Christus und das ganze Geschehen an Ostern Gottes Kind wird. Mit seiner Botschaft: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott, weist Jesus seine Brüder, seine Jünger darauf hin, an welcher Stelle von seinen ganzen Ankündigungen sie sich befinden. An welcher Stelle der Ankündigung vom Leiden, Auferstehen, Himmelfahrt, Wiederkunft. Jesus sagt, oder er sagt es in dem Sinn nicht, es wird einfach berichtet, er ist bereits gestorben, er ist nach 3 Tagen auferstanden und jetzt, demnächst, wird er auffahren in den Himmel. Und daraufhin wird der Tröster kommen und wenn ihn dann der Vater sendet, dann kommt der Herr Jesus wieder für diese bleibende Gemeinschaft mit seinen Nachfolgern. Und diese Botschaft vom Herrn Jesus, die soll die Maria Magdalena den anderen Jüngern mitteilen. Und das macht sie. Wir haben gelesen, sie kommt zu den Jüngern und sagt ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und dann berichtet sie, was er ihr gesagt hat. Im Laufe dieser Predigt haben wir gesehen, wie Maria Magdalena am ersten Auferstehungssonntag, am Tag, als Jesus auferstanden ist, eine radikale Veränderung erlebt hat. Zuerst war sie tief traurig und sie wusste nicht, was jetzt als nächstes geschieht oder was sie als nächstes auch machen soll. Und so mussten tiefe Trauer und Ungewissheit der Freude und dem Verständnis der Worte Jesu Christi weichen. Sie durfte als Erste diese frohe Botschaft von Jesu Auferstehung weitersagen und das hat sie gerne gemacht. Wir lesen dann weiter bei Johannes und auch bei den anderen Evangelisten, dass Jesus kurze Zeit später auch dem Petrus erschienen ist, dass er dann am Nachmittag desselben Tages auch noch den Jüngern, die unterwegs waren, nach Emmaus begegnet ist, dass er mit ihnen mitgegangen ist, dass auch sie ihn erst zu einem gewissen Zeitpunkt als den auferstandenen Herrn erkannten und dass der Herr Jesus am gleichen Tag, am Abend des gleichen Tages, auch den Jüngern erschienen ist, als sie gemeinsam versammelt waren hinter verschlossenen Türen. Und als Jesus am Abend dieses ersten Tages bei seinen Jüngern erscheint, dann grüßt er sie mit dem Friedensgruß und er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der versprochene Stellvertreter Christi. Und diesen Stellvertreter haben auch wir heute. Er ist bei uns und in uns. Er ist und bleibt so lange bei uns, bis unser Herr auf Geheiß seines Vaters und unseres Vaters wiederkommt. Und bis er kommt, ist der Auftrag von Jesu Geschwistern, von seinen Jüngern und Jüngerinnen immer noch der gleiche wie damals. Weiter zu sagen und zu bekennen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich für dein Opfer, das du für uns gebracht hast, Herr. Ja, Herr, wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du in den Tod gegangen bist. Aber vor allem, Herr, danken wir dir und loben und preisen wir dich dafür, dass du den Tod besiegt hast, dass du wieder auferstanden bist. Herr, dass du jetzt zu Rechten unseres Vaters im Himmel sitzt. Wir danken dir, dass du uns den Tröster, deinen Stellvertreter, den Heiligen Geist gesandt hast und dass jeder, der an dich glaubt, ihn empfängt. Und Vater, danke, dass wir diese Botschaft einander zusprechen dürfen, aber auch, dass wir diese Botschaft, diese frohe Nachricht unseren Nächsten zusprechen dürfen, Herr. Heute, wo wir besonders an dieses wunderbare Ereignis denken, aber auch darüber hinaus in unserem Alltag, Herr. Und da bitten wir dich, leite und führe uns und mach uns mehr und mehr zu deinen Zeugen. Herr, wir danken dir für diesen Tag und bitten dich um dein Geleit. Amen.